Ja, ich darf alle recht herzlich wieder begrüßen zu einer neuen Folge der Sendereihe Philosophische Brocken. Letztes Mal hat Franz Wimmer im Gespräch mit Hakan Gürsis eine Sendung gemacht. Das nächste Mal wird Elisabeth Nemeth und Waltraud Ernst über feministische Epistemologie sprechen. Heute soll es um was ganz was anderes gehen, nämlich um einen antiken Text, der eigentlich gar nichts der Philosophie im strikten Sinne zuzuordnen ist. Es soll nämlich über Cicero und ein bestimmtes Werk von Cicero, nämlich sein Buch Die Oratore, gehen. Also um ein Werk, wo es eigentlich um Rhetorik geht und ein Werk, das also aus der philosophischen Sicht deswegen spannend ist, weil Cicero hier in diesem recht umfänglichen Buch sich unter anderem darum bemüht, das Verhältnis zwischen Rhetorik und Philosophie, das seit jeher ein gespanntes wohl ist, darzustellen. Mein Name ist Sergius Codera und hier im Studio sitzt Richard Heinrich, der also etliche von den Texten kommentieren wird, und Günther Friesinger besorgt die Technik, wofür wir ihm alle recht herzlich dankbar sind, weil wir das ja sonst auch nie so richtig hinkriegen würden. Ja, vielleicht ein bisschen was über den Cicero und ein bisschen was über dieses Buch. Das Buch heißt De Oratore, über den Redner, ist ein sehr bekanntes Buch. Vielen, die in der Mittelschule Lateinunterricht gehabt haben, wird der Name auch irgendwie bekannt sein und durchaus also nicht nur mit angenehmen Erinnerungen verbunden, von wegen übersetzen müssen und sich nicht auskennen. Cicero ist bekannt dafür, dass er eine Menge Reden geschrieben hat, und er ist bekannt dafür, dass er einer der berühmtesten, wenn nicht überhaupt der berühmteste Redner der lateinischen Antike war.
Es ist natürlich bei Cicero schon noch irgendwie eine wichtige Sache, dass er für viel spätere Zeiten, also für die frühe Neuzeit, für die Renaissance, außerdem noch eine der wesentlichen Quellen zur antiken Philosophie überhaupt darstellt. Also er ist ja für uns heute als Philosoph kaum wahrnehmbar und hat im 15., 16. Jahrhundert das Verständnis von Philosophie bis in einem sehr, sehr hohen Maß geprägt, einfach deswegen auch, weil man aus seinen Texten Informationen über antike Traditionen herausholen konnte. Naja, nur so eine kleine Ergänzung.
Ja, vielleicht kann ich das mit dieser Ergänzung sozusagen auch noch mit einer Jahreszahl auffetten oder noch was dazu sagen. Dieses Werk, die Oratore über den Redner, um das es heute gehen soll, war im Mittelalter nicht zugänglich. Das ist 1421 in Lodi gefunden worden, also in Italien, und zwar gemeinsam mit zwei anderen Werken von Cicero, nämlich dem Orator und dem Brutus. Es ist also ganz interessant, dass es bereits vorher eine Menge Texte von Renaissance-Humanisten gibt, die sich sehr danach sehnen, die verloren gegangenen Dialoge von Cicero nun alle zu haben. Und es gibt also am Beginn der Renaissance im 15. Jahrhundert eine Tendenz, diese Werke auch wieder ausfindig zu machen. Für die Renaissance-Humanisten, also für Leute, die viel näher an uns dran sind, zeitlich als die lateinische Antike, die römische Antike, war Cicero sowas wie ein kultureller Heros. Und diese Epoche, die Renaissance, hat in vieler Hinsicht, gerade in philologischer Hinsicht, ja bis zum heutigen Zeitpunkt kulturell gesehen das europäische Geistesleben geprägt, was unter anderem damit zusammenhängt, dass Cicero immer noch in der Mittelschule gelesen wird. Also das ist eines der sichtbaren Zeichen dieser Bemühungen. Das heißt, Ciceros Text, die Oratore, war nicht die ganze Zeit greifbar, nicht die ganze Zeit lesbar. Es handelt sich, wie ich schon gesagt habe, um ein sehr umfangreiches Werk. Und um ein bisschen was darüber zu erzählen, wird um 55 vor Christus verfasst, genau kann man das nicht sagen. Und es handelt sich um einen Dialog. Der interessanterweise auch ein fiktives Datum hat, nämlich zwei Septembertage, 40 Jahre zuvor, 91 vor Christus. Es gibt da ganz verschiedene historische Persönlichkeiten, die in diesem Dialog auftreten und die sich auch untereinander streiten. Das heißt, es ist aus diesem Text zunächst einmal nicht, wie aus einem normalen philosophischen Text, eine klare, oder aus einem herkömmlichen philosophischen Text, wie wir ihn gewöhnt sind, sagen wir mal Kant, Kritik der reinen Vernunft, eine lineare Aussage eines Autors, einer Autorin zu ziehen, sondern was wir hier sehen, oder was hier sehr faszinierend ist, ist, dass mehrere Autoren, die historische Persönlichkeiten sind, in einem fiktiven Gespräch sich miteinander befinden. Im Prinzip handelt es sich um zwei Meister der Rhetorik, um Antonius und um Crassus, und zwei Schüler und eine Figur eines alten Mannes, eine Senex-Figur, Quintus Murtius Scaevola, der ein Rechtsgelehrter und Augur war. Also das ist in meinen Augen schon mal ganz interessant. Das Setting ist zentral. Wir wissen sogar, an welchem Ort dieses fiktive Gespräch stattgefunden hat, nämlich auf einem Landgut in Tusculum. Es wird also auch im Rahmen dieses Dialogs über das Wetter gesprochen. Am zweiten Tag gibt es also dann auch noch Szene, die offensichtlich im Freien spielt, im Schatten einer Platane, mit Kissen. Und über die Hitze des Tages, die Stimmung nach dem Abendessen wird beschrieben. Das ist aus philosophischer Perspektive, sind das nun literarische Elemente, die eigentlich sehr merkwürdig sind.
Ja, ja, der Schatten der Platane hat natürlich was außerordentlich Bekanntes an sich, weil das ist eben eine, also wenn du schon sagst, dass dein Thema das Verhältnis oder natürlich heißt es auch das Konkurrenzverhältnis von Philosophie und Rhetorik ist, dann handelt es sich bei diesem Schatten ja um eine eindeutige Anspielung auf den, die wird ja dort auch, glaube ich, explizit gemacht, auf den platonischen Phaidros, die genau. Einzige Stelle in den platonischen Dialogen, wo sich der Sokrates außerhalb der Mauern der Stadt in der Natur aufhält, also der Sokrates, der von sich selber immer sagt und von dem die anderen immer sagen, sein Lebenselixier ist so quasi das städtische Leben downtown, und der würde es draußen am Land ja gar nicht aushalten. Das Bekannte daran ist natürlich auf noch einer etwas anderen Ebene, dass sich ausgerechnet die Rhetorik, von der man sagt, dass sie auch noch die Dynamik oder die Ressourcen sozusagen des Bildlichen in ihrer Argumentation mobil machen kann, im Unterschied zur abstrakten Philosophie. Also dass sich die Rhetorik, wenn sie sich da so ein schönes Bild vorne hinstellt, sich das ausgerechnet von einem philosophischen Text erborgt hat. Das ist eine Frage von Überschmäh und Retourkutschen und solchen Sachen ein bisschen, glaube ich.
Ja, ohne Frage hat ja Cicero selber sich auch als jemand gesehen, der, wie du jetzt sagst, Plato, griechischer Autor, früher älterer Autor, Cicero hat sich also als jemand gesehen, der diese griechische philosophische Kultur herübergebracht hat, traduzere, übersetzt hat, aber im doppelten Sinn, also übersetzt von Griechenland nach Italien, und der diesen Gedanken, die von den griechischen Philosophen sozusagen entwickelt worden sind, ein völlig neues Gewand gegeben hat, nämlich eine neue Terminologie in einer neuen Sprache. Er hat sie ins Lateinische übersetzt und dabei auch ganz wesentlich die Terminologie verändert. Ich denke, das kann man so ganz allgemein sagen, Cicero hat bei den Philosophinnen und Philosophen keinen besonders guten Ruf, weil er also eben in diesem Ruf steht, sämtliche komplizierten griechischen Texte, die er in die Finger gekriegt hat, unheimlich geglättet zu haben und die eigentliche Problematik hinweggenommen zu haben. Also hier haben wir so einen Gestus, wo Plato und ein ganz wichtiger platonischer Text, wie du sagst, Retourkutsche, vereinnahmt wird. Und zwar einfach nur durch ein Setting. Worauf ich jetzt sozusagen noch hinaus möchte, oder was ich vor der nächsten Platte, oder genau gesagt vor der ersten Platte, noch sagen möchte, ist, dass also das Charakteristische oder warum das so interessant ist, an diesem Text für die rhetorische Tradition der Wissensaufbereitung jener ist, dass dieses Gespräch und dass alle Reden und alle Gespräche, die die Rhetoriker führen, an einem bestimmten Ort zu einem bestimmten Zeitpunkt und vor einem bestimmten Publikum abgehalten werden. Das heißt, das textliche Verständnis der Rhetorik unterscheidet sich zunächst einmal grundlegend von dem philosophischen, dass es darauf abzielt, für einen bestimmten historischen Zeitpunkt und einen bestimmten Ort eine These so zu vertreten, dass möglichst alle Anwesenden sie glauben.
Ja, dass du sagst, dieser Situationsbezug, den die Rhetorik herstellt, dass das was Typisches ist, da, glaube ich, muss man schon ein bisschen differenzieren und sehen, dass das ganz generell nicht unbedingt einen Gegensatz gegen die Philosophie ausmacht. Das ist ja so, es gibt... Also bei Plato zum Beispiel, das ist das ja ganz offensichtlich, da hast genau so diesen Bezug auf ganz bestimmte Leute, Adressaten, historische Figuren. Es ist sehr wichtig, dass man sich die gesellschaftliche Situation dieses ganzen Publikums, das da immer dabei ist, vorstellt und man kann die auch bis zu einem gewissen Grad datieren. Da besteht gar kein Gegensatz. Und zum Beispiel auch in der Renaissance, dort wo die Inhalte der platonischen und neuplatonischen Tradition wieder aufleben, kann man sehen, dass auch dieses Element der Adressierung an ein bestimmtes Publikum zu einem bestimmten Zeitpunkt, an einem bestimmten Platz wieder eine Rolle spielt. Also das beste Beispiel oder ein wirklich schlagendes Beispiel ist ja diese Travestie über das platonische Symposion von Marsilio Ficino, einer der populärsten Texte dieser des späten 15. Jahrhunderts. Und da sagt er ja ganz am Anfang gleich, Plato hat immer seinen Geburtstag gefeiert und nach dem Tode Platos haben die Neuplatoniker den Geburtstag, der zugleich auch der Todestag Platos war, immer mit einem Symposium gefeiert und dann ist diese Schule für ein paar hundert Jahre geschlossen worden und wir machen es jetzt wieder. Da ist eben auch in der Herstellung dieser Kontinuität sozusagen eine direkte Anbindung an eine bestimmte Person zu einer bestimmten Zeit. Also das noch einmal allein, so generell genommen, kann man nicht sagen, dass das etwas wäre, was die Rhetorik von der Philosophie abhebt. Obwohl man natürlich sagen kann, in der frühen Neuzeit ist diese Philosophie auch schon ein bisschen ansatzweise von dem neuen Rhetorikverständnis des Humanismus geprägt. Aber das ist bei Ficino wahrscheinlich gar nicht so stark oder manifest. Womit ich nicht sagen will, dass der Gegensatz nicht einen Sinn macht. Nur man muss ihn auf was Bestimmtes hin aufbauen. Und dieses Bestimmte, glaube ich, ist eben Aristoteles. Weil bei Aristoteles gibt es tatsächlich eine sehr, sehr wichtige Maßnahme, die da relevant ist. Und das, das müsste ich vielleicht schon auch ein bisschen ausführlicher jetzt erklären. Das ist nicht so einfach zu verstehen. Das hat damit zu tun, dass wir ja uns erst einmal klar machen müssen, bis zu welchem Grad natürlicherweise als der Träger von Wissen und zwar auch von sehr, sehr anspruchsvollem, sagen wir jetzt einmal, wissenschaftlichen Wissen, natürlicherweise ist der Träger des Wissens ja zunächst einmal immer ein Mensch oder mehrere Menschen, beziehungsweise in dem einzelnen Menschen bestimmte Kompetenzen oder Fähigkeiten, die dieser Mensch hat, angesehen wird. Also das heißt, wenn wir sagen, in dem Dorf dort und dort, dort können es besonders gut irgendwelche bestimmte alte Geschichten erzählen. Dann beruht das immer darauf oder die Richtigkeit einer solchen Empfehlung immer darauf, dass es dort eben bestimmte Menschen gibt, in denen sozusagen diese Fähigkeit lebt, in denen nicht nur was Bestimmtes gespeichert ist, sondern auch eine bestimmte Fähigkeit, das zu organisieren und zu erzählen, lebt, die eventuell weitergegeben wird. Und in dem Sinn könnte man natürlich sagen, aha, also wenn das Wissen sozusagen rauskommt und sich realisiert, dann muss das immer in einer Situation sein, in der solche Menschen da sind und damit ist dieser Anknüpfungspunkt für so eine Adressierung gegeben. Und Aristoteles hat eben daran, genau daran etwas Wesentliches verändert, was Aristoteles natürlich nicht ohne irgendwelche Voraussetzungen, nicht im völlig luftleeren Raum, aber doch in der Entschiedenheit und Klarheit, in der er das getan hat, war das etwas Neues. Der hat daran was geändert. Nämlich, er hat gesagt, dass man ein Wissen, das eine bestimmte Qualität aufweist, in seiner Strukturierung, in der Art seiner Verlässlichkeit und auch in der Qualität, mit der man es sozusagen nutzbar machen kann, dass ein solches Wissen sozusagen als solches, als durch eine Normierung der Sprache, als solcher, in der es ausgedrückt wird, sozusagen realisiert werden kann. Also, dass das, was eine Wissenschaft charakterisiert, nicht eine bestimmte Fähigkeit eines oder mehrerer Menschen ist, sondern dass man das, was eine Wissenschaft charakterisiert, beschreiben kann, in der man von einer Sprache als solcher sagt, dass sie so und so aufgebaut sein muss. Und damit gibt es dann natürlich eine Situationsunabhängigkeit, die unglaubliche Nebenwirkungen entfalten kann. Also natürlich, die Wissenschaft wird verfügbarer, sie wird in einer gewissen Weise transportabler. Eine Nebenwirkung, von der man sich im Allgemeinen nicht so sicher ist, dass sie nur positiv ist, ist, dass das sozusagen eben eine Dauerhaftigkeit und eine Solidität für dieses Wissen mit sich bringt,
die dem dann erlaubt, so quasi über Jahrtausende unverändert zu überleben. Also das ist ein Punkt, wo wir nicht immer so überzeugt sind, dass das nur positiv ist, dass sich das so lange so erhalten hat, sondern da sprechen wir dann auch von Erstarrung und Traditionalismus und so weiter. Und was eben diese, vor allem in der Frühneuzeit auf Cicero und auf die Antike zurückgreifenden Leute wollen mit diesem Wiederaufleben der Rhetorik, das ist natürlich auch ein bisschen ein Einspruch und eine und ein Aufbegehren gegen diese lange Tradition einer so quasi gegen alle historischen Geschicke immunen Wissenschaftlichkeit, der Aristoteles da. Aber das ist jetzt vielleicht ein viel zu wenig zentraler Punkt, über den ich viel zu lang geredet habe. Du wolltest doch eigentlich am Anfang auf etwas eingehen, was glaube ich enorm wichtig ist und was auch auf diesen Text von Cicero einen großen Bezug hat. Das ist eben, dass im Unterschied zu den philosophischen Texten da in der bei so einem diese Vielstimmigkeit da ist. Und zwar nicht nur, dass verschiedene Leute reden, sondern dass die auch wirklich gegensätzliche Sachen sagen oder miteinander nicht so ohne weiteres verträgliche Sachen, und dass dem Leser eigentlich auch nicht angeboten wird, irgendeine Summe, die dann aus dem zu ziehen wäre, so quasi, naja, alle, es gibt zumindest etwas Gemeinsames oder so, das wird ja auch nicht angeboten. Ich glaube, das ist eigentlich interessanter fast noch.
Ja, ich möchte vielleicht auch noch etwas zu dieser Form des transportablen Wissens sagen. Die Oratore ist ja nun, wie wir gesagt haben, das Buch, um das es heute geht, von Cicero, ist ja nun ein aufgeschriebener und fiktiver Dialog. Das heißt, die Leute, die da sprechen, haben wahrscheinlich selber so nie gesprochen. Man muss sich also auch fragen, warum werden solche Dialoge von Rhetorikern überhaupt aufgezeichnet? Die gleiche Frage hat sich zum Beispiel auch Martha Nussbaum gestellt in Bezug auf die platonischen Dialoge, und sie sagt, finde ich sehr einleuchtend, um eine bestimmte offene Gesprächssituation, wie auch immer fiktiv sie war, zumindest zu konservieren, um, sagen wir mal, zum Beispiel auch politische Situationen überdauern zu können und als Konserve sozusagen zu wirken, eines bestimmten intellektuellen Klimas, das dann eben wie zum Beispiel bei De Oratore im 15. Jahrhundert wieder einen ganz unheimlichen politischen, sozioökonomischen Appeal gehabt hat. Ich denke, dass diese Vielstimmigkeit und dieses Aufzeichnen und Transportierbarmachen von Vielstimmigkeit und von Eleganz im Ausdruck jetzt eben auch genau diese Gegenposition zu Aristoteles charakterisiert, der gerade im Mittelalter dann verschrien war für eine extrem technische, höchst komplizierte, undurchsichtige Sprache. Es ist lustig, in dem Zusammenhang zu sagen oder zu sehen, dass ja Cicero für sich auch beansprucht, den Aristoteles ins Lateinische herübergeholt zu haben, vom Griechischen ins Lateinische hinübergeführt, traductus, übersetzt zu haben und damit eigentlich auch alles geklärt zu haben. Ich möchte jetzt aber trotzdem ein bisschen zu diesem Text zurückkommen. Wir haben jetzt eigentlich relativ viel über die Eloquenz von Cicero gesprochen und versucht, diesen Text ein bisschen zu situieren, zu zeigen, dass er also über viele Jahrhunderte sehr attraktiv war, eine Art von Wiedergeburt oder Wiederentdeckung, genauer gesagt, gefeiert hat. Und ich habe gesagt, dass sehr unterschiedliche Positionen zur Rolle des Redners und zur Wichtigkeit der Rhetorik in diesem Text dargestellt werden. Ich möchte jetzt mal sozusagen ein ganz positives Urteil über den Redner aus diesem Dialog zitieren. Eines, das allerdings nicht unwidersprochen bleibt, das scheint mir wichtig. Und zwar heißt es da im ersten Buch: Was ist so angenehm für Geist und Ohr, wie eine mit verständigen Gedanken und wirkungsvollen Formulierungen geschmückte, ausgefeilte Rede? Was ist so machtvoll, so großartig, wie wenn ein aufgewühltes Volk, gewissenhafte Richter oder ein würdiger Senat sich von der Rede eines Mannes lenken lassen? Was kann in Mußestunden angenehmer und bezeichnender für menschliche Gesittung sein als eine kultivierte, elegante Unterhaltung? Dies eine ist doch unser wesentlichster Vorzug vor den Tieren, dass wir miteinander reden und unsere Gedanken durch die Sprache Ausdruck geben können. Wer sollte darum nicht mit Recht bewundernd daran denken und es der höchsten Mühe wert erachten, in dem einen Punkt, in dem die Menschen einen wesentlichen Vorzug vor den Tieren haben, die Menschen selbst zu übertreffen. Ich stehe nämlich auf dem Standpunkt, dass sich auf das Walten und die Klugheit des wahren Redners nicht nur sein eigener Rang, sondern auch das Wohl der meisten Privatpersonen und des gesamten Staates entscheidend gründet. Ich denke, dass in dieser wohl ausgefeilten Rede eine Menge recht interessanter Punkte gemacht werden, sozusagen Annahmen vorausgesetzt werden, über die ich ein bisschen da jetzt sprechen möchte, nicht? Also es ist offensichtlich so, dass die Rhetorik eine bestimmte Kraft hat. Also ein aufgewühltes Volk, gewissenhafte Richter, von der Rede eines Mannes lenken lassen. Dass die Sprache an und für sich, ein Versatzstück aus der Philosophie natürlich, dass die Sprache das ist, was den Menschen vor den Tieren auszeichnet. Und dass es innerhalb dieser sprachlichen Verständigungsmöglichkeiten, innerhalb dieses kommunikativen Systems, das eine komplizierte Gesellschaft nun mal ausmacht, es auch noch einmal eine Art von Rangunterschieden gibt. Es gibt Leute, die die Sprache besonders gut beherrschen, und diesen Leuten kommt nun nicht nur ein rein geistiger, angenehmer oder sonst wie erfreulicher Zug zu, sondern diese Leute sind auch in der Lage, politisch zu intervenieren. Das heißt, Sprache ist gleichzeitig, oder diese Form von Kommunikation, die die Redner beherrschen, ist nun nicht ein reines Privatvergnügen, sondern ist unmittelbar verbunden mit dem Wohl und Wehe von ganzen großen sozialen Gebilden. Und ich denke, dass in diesen Punkten doch schon eine Menge interessanter Voraussetzungen gemacht werden.
Papá, papá.